Hallo und willkommen zurück. Ich muss euch was erzählen. Nach einem Gottesdienst, den ich gehalten habe in der Melanchthon-Gemeinde in Freiburg, kommt ein Freund zu mir, nimmt mich beiseite und sagt: Du, Ewald, ich habe da was für dich. Und da weiß ich, wenn er das zu mir sagt, dann hat er wirklich was für mich. Und er zeigt mir da nichts, aber sagt: Du, ich habe ein Buch. Es hat einen ganz unscheinbaren Titel. Da frage ich ihn: Ja, was ist es denn für ein Titel? Was ist es für ein Buch? Da sagt er: Dieses Buch heißt Anmerkungen zu Hitler. Dann habe ich so mir gedacht: Oh, hier muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Soll ich mich damit beschäftigen? Und dann sagt er in meine Überlegungen hinein: Ewald, das ist ein Buch. Das habe ich aus dem Antiquariat. Das ist schon fast 30 Jahre alt. Da stehen Erkenntnisse über Hitler drin und über die deutsche Geschichte und die europäische und die Weltgeschichte. So hat nur scharf hat noch nie jemand hingeschaut auf das, was da passiert ist. Dann habe ich gedacht: Ah, das klingt jetzt mal interessant. Das klingt mal interessant. Denn immer, wenn man ja Hitler hört, dann denkt man: Ja, das ist alles Scheiße, was der gemacht hat und und. Aber so mal scharfsinnig hingeschaut und analysiert, was da eigentlich passiert ist. Das wird mich schon interessieren. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, du, bring mir das Buch doch vorbei, ich lese das. Jetzt habe ich angefangen, darin zu lesen, und ich muss sagen, derart analytisch, derart klar und derart überzeugend hat für mich noch niemand diese historische Figur, diesen historischen Menschen, Hitler, auch vorurteilsfrei und ohne jegliche Schablone analysiert und in seine Einzelteile zerlegt. Und weil mich dieses Büchlein so überzeugt hat, möchte ich das hier auf meinem Podcast auch im Wortlaut wiedergeben. Dieses Buch von Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler, erschienen im Fischer Verlag 2002, ist unterteilt in folgende Kapitel. Erstens Leben. Zweitens Leistungen. Drittens Erfolge. Viertens Irrtümer. Fünftens Fehler. Sechstens Verbrechen. Siebtens Verrat. Ich habe mir gedacht, ich mache das im November, weil der November, das ist so ein Monat, da muss man, glaube ich, sich Zeit nehmen, mal nachzudenken. Was ist eigentlich passiert in der deutschen Geschichte? Der November ist ein unglaublicher Monat, wo sich die historischen Ereignisse derart verdichten. Da haben die Reichspogrome stattgefunden. Am 9. 10. November wurden in Deutschland die Synagogen angezündet, zertrümmert, zerschlagen. Ein Beispiel, was mich sehr berührt hat, war kürzlich der Besuch von Bundeskanzler Merz in der Synagoge in München in der Reichenbacher Straße. Da gab es einen kurzen Bericht in der Tagesschau. Da hat er eine Rede gehalten und er war total ergriffen und hat Rotz und Wasser geheult in dieser Synagoge. Und mich hat es deshalb so angefasst, weil ich mit meinen Konfirmanden auf meiner ersten Pfarrstelle in den 1980er Jahren immer die Konfirmandenfreizeit im Kloster Andechs am Ammersee gemacht habe. Und von dort aus sind wir dann zum einen in die Synagoge gefahren, in die Reichenbacher Straße nach München, eben wo jetzt der Bundeskanzler Merz geredet hat. Diese Synagoge in der Reichenbacher Straße, die haben wir ganz leicht finden können. Die ist eigentlich in so einem Häuserblock in einer langen Straße, Reichenbacher Straße. Aber wir konnten die leicht finden, weil vor der Synagoge damals schon in den 80er Jahren immer ein Polizeiauto stand zur Bewachung. Und da haben wir dann eine Begegnung gehabt mit dem Rabbi und mit dem Gemeindevorstand. Der hat uns dann den Innenraum gezeigt und hat uns auch eine Tora gezeigt und aufgerollt. Und die Konfirmanden, die jungen Leute, waren da sehr beeindruckt. Und der zweite Schwerpunkt war immer ein Besuch im Konzentrationslager Dachau. Es wurde ja als erstes der Konzentrationslager der Nazis 1934 errichtet. Es kamen dann noch mal Eltern zu mir, die gesagt haben: Ja, meine, die jungen Leute, ertragen die das, so viel deutsche Geschichte, so viel Schweres? Also, ich habe dann immer gesagt: Ja, ich halte es für ganz wichtig, dass sie diesen Teil der deutschen Geschichte kennenlernen. Zumal ich bis zum Abitur nichts erfahren habe von Holocaust und von deutschen Verbrechen an den Juden, an den Sinti, den Roma, an politisch Verfolgten, Kommunisten, Sozialdemokraten oder auch an Andersdenkenden, Pfarrer zum Beispiel, oder auch an Kindern, die geistig oder körperlich behindert waren und so weiter. Bis zum Abitur wusste ich davon nichts, aber ich kannte alle Daten, wann der Erste Weltkrieg war, wann der Zweite Weltkrieg war. Wir hatten Geschichtsunterricht, wir hatten Deutschunterricht, aber ich habe nie etwas gehört. Nie etwas gehört bis zu meinem Theologiestudium. Und deshalb habe ich mir gesagt, junge Leute, die ich betreuen darf, die sollen mir später nicht mal vorwerfen, sie hätten das nicht gewusst. So, und jetzt nach einer längeren Zeit hat man jetzt die Reichenbacher Synagoge dann doch renoviert und zu einem echt tollen jüdischen Gemeindezentrum ausgebaut. Und das war der Anlass für den Besuch von Bundeskanzler Merz. Fand ich schon schön, dass er auch mal dorthin gefunden hat, wo ich jahrelang mit meinen Konfirmanden immer zu Gast war. Und wie es der Heilige Geist so will, hat er eben nach diesem Gottesdienst von vor 2 Wochen mir einen Freund an die Seite gestellt und gesagt, du, ich habe da was für dich. Anmerkungen zu Hitler von Sebastian Haffner, erschienen im Fischer Verlag. Und jetzt dazu ein paar Worte zur Einleitung. Das Buch wurde besprochen in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Kommentar dazu zum Erscheinen dieses weithin aufsehenerregenden Hitlerbuches lautet wie folgt. Gewissermaßen in Widerlegung des bekannten Wortes von Karl Kraus, dass ihm zu Hitler nichts mehr einfalle, legt der deutsch-britische Publizist Sebastian Haffner ein neues, unorthodoxes Buch über den deutschen Diktator vor, in welchem der Autor demonstriert, dass man sehr wohl noch in ganz anderer Weise an das Hitler-Phänomen herangehen kann, als das in der Literaturflut der letzten Jahre geschehen ist. In 7 eigenständigen Kapiteln mit den Titeln Leben, Leistungen, Erfolge, Irrtümer, Fehler, Verbrechen und Verrat versucht der Autor, das Phänomen Hitler von verschiedenen Seiten, unter verschiedenen Aspekten und an verschiedenen Schlüsselstellen seiner Lebenskonstellation zu erhellen. Einer Lebenskonstellation, die uns mit ihren abrupten Brüchen und Sprüngen und ihren politischen Erlösungs- und Rettungsmythen noch immer Rätsel aufgibt. Etwas zum Autor Sebastian Haffner. Er hat gelebt von 1907 bis 1999. Er hat Jura studiert und war vor 1933 Mitarbeiter der angesehenen Vossischen Zeitung. 1938 emigriert er nach England. Dort ist er tätig als Leiter der deutschsprachigen Londoner Zeitung und bis 1961 als Mitarbeiter des Observer. 1954 kehrt er nach Deutschland zurück, wird politischer Kolumnist zuerst für die Welt, später seit 1963 für den Stern. Es gibt von ihm zahlreiche Buchpublikationen, zuletzt 2001 posthum Geschichte eines Deutschen, Erinnerungen 1914 bis 1933. Für den vorliegenden Band, erstmals 1978 veröffentlicht, erhielt Sebastian Haffner von der Stadt Düsseldorf den Heinrich-Heine-Preis des Jahres 78 zuerkannt. Das Werk des Autors zeichnet sich durch Originalität und Klarsicht aus und leiste wörtlich einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis unferner deutscher Vergangenheit und damit auch der unmittelbaren Gegenwart, heißt es in der Begründung der Jury. Das Buch ist seit 1981 als Fischer-Taschenbuch lieferbar. So viel dazu zum Thema 2002. Denken vielleicht jetzt manche, das ist ja viel früher erschienen. Ja, mein Buch, mein Taschenbuch ist eben eine Ausgabe aus dem Jahr 2002, eine limitierte Jubiläumsedition. Frankfurt am Main, Januar 2002. Jetzt lese ich einen ersten Teil vom ersten Kapitel aus dem Leben von Adolf Hitler vor. Adolf Hitlers Vater war ein Aufsteiger. Der uneheliche Sohn einer Dienstmagd brachte es zu einer gehobenen Beamtenstellung und starb geehrt und angesehen. Der Sohn Adolf begann als Absteiger. Er beendete die Realschule nicht, scheiterte an der Aufnahmeprüfung für die Kunstakademie und führte von seinem 18. bis zu seinem 25. Lebensjahr erst in Wien, dann in München ohne Beruf oder Berufsziel eine Frührentner- und Bohem-Existenz. Seine Waisenrente und gelegentlicher Bilderverkauf hielten ihn über Wasser. Bei Kriegsausbruch 1914 meldete er sich freiwillig zur Bayerischen Armee. Es folgten 4 Jahre Frontdienst, in denen er sich durch Tapferkeit das Eiserne Kreuz beider Klassen erwarb, aber wegen mangelnder Führungsfähigkeiten nicht über den Rang eines Gefreiten hinauskam. Nach dem Kriegsende, das er als Gasversehrter in einem Heimatlazarett erlebte, blieb er ein Jahr lang ein Kasernenbewohner. Berufspläne und Aussichten hatte er auch jetzt nicht. Er war nun 30 Jahre alt. In diesem Alter schloss er sich im Herbst 1919 einer kleinen rechtsradikalen Partei an, in der er bald eine tonangebende Rolle spielte, und damit begann eine politische Laufbahn, die ihn schließlich zu einer geschichtlichen Figur gemacht hat. Adolf Hitler lebte vom 20. April 1889 bis zum 30. April 1945, also ziemlich genau 56 Jahre weniger als die normale Lebensspanne. Zwischen den ersten 30 und den folgenden 26 Jahren scheint eine unerklärliche Kluft zu liegen. 30 Jahre lang ein obskurer Versager, dann fast sofort eine politische Lokalgröße und am Ende der Mann, um den sich die ganze Weltpolitik dreht. Wie reimt sich das zusammen? Die Kluft hat zu vielen Betrachtungen Anlass gegeben, aber sie ist mehr scheinbar als wirklich. Nicht nur, weil auch Hitlers politische Laufbahn in ihren ersten 10 Jahren zerklüftet bleibt. Und nicht nur, weil der Politiker Hitler im Endergebnis sich ja ebenfalls als Versager nun allerdings größten Stils herausgestellt hat, sondern vor allem deswegen, weil Hitlers persönliches Leben auch in seinem zweiten öffentlichen Lebensabschnitt inhaltsarm und kümmerlich geblieben ist, während umgekehrt sein politisches Innenleben schon in den ersten äußerlich belanglosen Lebensjahrzehnten bei genauerem Hinsehen vieles Ungewöhnliche aufweist, mit dem sich alles Spätere vorbereitet. Der Schnitt, der allerdings durch Hitlers Leben geht, ist kein Querschnitt, sondern ein Längsschnitt. Nicht Schwäche und Versagen bis 1919, Kraft und Leistung seit 1920, sondern vorher wie nachher eine ungewöhnliche Intensität des politischen Lebens und Erlebens bei ungewöhnlicher Dürftigkeit des Persönlichen. Schon der obskure Bohemian, der Vorkriegsjahre lebte und webte im politischen Zeitgeschehen, als wäre er ein Spitzenpolitiker. Und noch der Führer und Reichskanzler blieb in seinem persönlichen Leben ein arrivierter Bohemian. Das entscheidende Kennzeichen dieses Lebens ist seine Eindimensionalität. Viele Biografien tragen als Untertitel unter dem Namen ihres Helden die Worte „sein Leben und seine Zeit“, wobei das „und“ mehr trennt als verbindet. Biografische und zeitgeschichtliche Kapitel wechseln. Das große Individuum steht plastisch vor dem Hintergrund des flächenhaft eingezeichneten Zeitgeschehens. Es hebt sich ebenso von ihm ab, wie es darin eingreift. Ein Leben Hitlers lässt sich so nicht schreiben. Alles, was daran zählt, verschmilzt mit der Zeitgeschichte, ist Zeitgeschichte. Der junge Hitler reflektiert sie. Der mittlere reflektiert sie immer noch, wirkt aber auch schon auf sie ein. Der spätere bestimmt sie. Erst wird er von der Geschichte gemacht, dann macht er Geschichte. Darüber lohnt sich zu reden. Was Hitlers Leben sonst hergibt, sind im Wesentlichen Fehlanzeigen nach 1919 wie vorher. Machen wir sie kurz ab. In diesem Leben fehlt, nachher wie vorher, alles, was einem Menschenleben normalerweise Schwere, Wärme und Würde gibt. Bildung, Beruf, Liebe und Freundschaft, Ehe, Vaterschaft. Es ist, von der Politik und der politischen Leidenschaft einmal abgesehen, ein inhaltloses Leben und daher ein zwar gewiss nicht glückliches, aber eigentümlich leichtes, leicht wiegendes, leicht wegzuwerfendes. Ständige Selbstmordbereitschaft begleitet denn auch Hitlers ganze politische Laufbahn. Und am Ende steht wirklich, wie selbstverständlich, ein Selbstmord. Hitlers Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit ist bekannt. Auch die Liebe hat in seinem Leben eine ungewöhnlich geringe Rolle gespielt. Es gibt ein paar Frauen in seinem Leben, nicht viele. Er behandelt sie als Nebensache und machte sie nicht glücklich. Eva Braun versuchte aus Kummer über Vernachlässigung und ständige Kränkungen, wörtlich sagte sie, er braucht mich nur zu bestimmten Zwecken, zweimal Selbstmord zu begehen. Ihre Vorgängerin, Hitlers Nichte Geli Raubal, tat es wirklich, wahrscheinlich aus demselben Grunde. Jedenfalls war Hitler auf einer Wahlreise unterwegs und hatte sie nicht mitgenommen, als sie ihn durch ihre Tat nötigte, einmal, ein einziges Mal, das, was ihm wichtiger war, um ihretwillen zu unterbrechen. Hitler betrauerte sie und ersetzte sie. Diese trübe Geschichte ist das, was in Hitlers Leben einer großen Liebe am nächsten kommt. Hitler hatte keine Freunde. Mit untergeordneten Hilfskräften, Fahrern, Leibwächtern, Sekretären liebte er stundenlang zusammenzusitzen, wobei er allein das Wort führte. In dieser Chauffeureska entspannte er sich. Eigentliche Freundschaft wehrte er lebenslang ab. Seine Beziehungen zu Männern wie Göring, Goebbels, Himmler blieben immer kühl distanziert. Den einzigen unter seinen Paladinen, mit dem er aus Frühzeiten auf Du und Du stand, Röhm, ließ er erschießen. Gewiss hauptsächlich, weil er politisch unbequem geworden war. Die Dudes-Freundschaft aber war jedenfalls kein Hemmnis. Wenn man Hitlers allgemeine Intimitätsscheu bedenkt, drängt sich sogar der Verdacht auf, dass Röhms verjährter Freundschaftsanspruch eher ein zusätzliches Motiv war, ihn aus der Welt zu schaffen. Bleiben Bildung und Beruf. Eine geregelte Bildung hat Hitler nicht genossen. Nur ein paar Jahre Realschule mit schlechten Zensuren. Allerdings hat er in seinen Bummeljahren viel gelesen, aber, nach eigenem Eingeständnis, vom Gelesenen immer nur das aufgenommen, was er ohne dies schon zu wissen glaubte. Auf politischem Gebiet hatte Hitler das Wissen eines leidenschaftlichen Zeitungslesers. Wirklich beschlagen war er nur im Militärischen und Militärtechnischen. Hier befähigte ihn die praktische Erfahrung des Frontsoldaten, sich Gelesenes kritisch verstehend anzueignen. So merkwürdig es klingt, diese Fronterfahrung dürfte sein einziges Bildungserlebnis gewesen sein. Im Übrigen blieb er sein Leben lang der typische Halbgebildete, einer, der alles schon immer besser wusste und mit zusammengelesenem Halb- und Falschwissen um sich warf, am liebsten vor einem Publikum, dem er damit imponierte, weil es nichts wusste. Die Tischgespräche aus dem Führerhauptquartier dokumentieren seine Bildungsmängel auf blamable Weise. Einen Beruf hat Hitler nie gehabt und nie gesucht. Im Gegenteil, er hat ihn, solange Zeit dazu gewesen wäre, geradezu gemieden. Seine Berufsscheu ist ebenso auffallender Zug an ihm wie seine Ehescheu und seine Intimitätsscheu. Man kann ihn auch nicht etwa einen Berufspolitiker nennen. Politik war sein Leben, aber nie sein Beruf. In seiner politischen Frühzeit gab er als Beruf wechselnd Maler, Schriftsteller, Kaufmann und Werberedner an. Später war er einfach der niemandem verantwortliche Führer. Erst nur der Führer der Partei, schließlich der Führer schlechthin. Das erste politische Amt, das er je bekleidete, war das des Reichskanzlers. Und vom professionellen Standpunkt gesehen war er ein sonderbarer Reichskanzler, der wegreiste, wann er wollte, Akten las oder nicht las, wie und wann er wollte, Kabinettssitzungen nur unregelmäßig abhielt und seit 1938 überhaupt nicht mehr. Seine politische Arbeitsweise war niemals die des höchsten Staatsbeamten, sondern die eines ungebundenen, freischaffenden Künstlers, der auf seine Inspiration wartet, tagelang, wochenlang scheinbar faulenzt und sich dann, wenn ihn der Geist überkommt, in plötzliche hektische Aktivität stürzt. Eine geregelte Tätigkeit hat Hitler zum ersten Mal in seinen letzten 4 Lebensjahren ausgeübt, als militärischer Oberbefehlshaber. Da allerdings konnte er die täglichen zweimaligen Lagebesprechungen nicht schwänzen. Aber da blieb die Inspiration dann mehr und mehr aus. Vielleicht wird man sagen, Leere und Nichtigkeit des privaten Lebens sei nicht ungewöhnlich bei Männern, die sich ganz einem großen, selbstgesetzten Ziel widmen und den Ehrgeiz haben, Geschichte zu machen. Ein Irrtum. Es gibt 4 Männer, mit denen Hitler aus jeweils verschiedenen Gründen einen Vergleich herausfordert, den er allerdings nicht aushält. Napoleon, Bismarck, Lenin und Mao. Keiner von ihnen, auch Napoleon nicht, ist im Endergebnis so furchtbar gescheitert wie Hitler. Das ist der Hauptgrund dafür, dass Hitler den Vergleich mit ihnen nicht besteht, aber er mag hier beiseite bleiben. Worauf wir im gegenwärtigen Zusammenhang hinweisen wollen, ist, dass keiner von ihnen, so wie Hitler, ein Nur-Politiker und auf allen anderen Gebieten eine Null war. Alle 4 waren hochgebildet und hatten einen Beruf, in dem sie sich bewährt hatten, ehe sie in die Politik gingen und in die Geschichte eingingen. General, Napoleon, Diplomat, Bismarck, Anwalt, Lenin, Lehrer, Mao. Alle 4 waren verheiratet, Lenin als einziger kinderlos. Alle kannten die große Liebe, Josephine Beauharnais, Katharina Orloff, Inessa Amor, Jiang Qing. Das macht diese großen Männer menschlich. Und ohne ihre volle Menschlichkeit würde ihrer Größe etwas fehlen. Hitler fehlt es. Noch etwas fehlt ihm, das wir kurz erwähnen müssen, ehe wir zu dem kommen, was an Hitlers Leben wirklich der Betrachtung wert ist. Es gibt bei Hitler keine Entwicklung und Reifung seines Charakters und seiner persönlichen Substanz. Sein Charakter ist früh festgelegt, ein besseres Wort wäre vielleicht arretiert, und bleibt sich auf eine erstaunliche Weise immer gleich. Nichts kommt hinzu, kein einnehmender Charakter. Alle weichen, liebenswürdigen, versöhnlichen Züge fehlen, wenn man nicht eine Kontaktscheu, die manchmal wie Schüchternheit wirkt, als einen versöhnlichen Zug gelten lassen will. Seine positiven Eigenschaften, Willenskraft, Wagemut, Tapferkeit, Zähigkeit, liegen alle auf der harten Seite. Die negativen erst recht. Rücksichtslosigkeit, Rachsucht, Treulosigkeit und Grausamkeit. Dazu kommt, und zwar ebenfalls von Anfang an, ein totaler Mangel an Fähigkeit zur Selbstkritik. Hitler war sein ganzes Leben lang ganz außerordentlich von sich eingenommen und neigte von seinen frühesten bis zu seinen letzten Tagen zur Selbstüberschätzung. Stalin und Mao haben den Kult mit ihrer Person kühl als politisches Mittel eingesetzt, ohne sich selbst davon den Kopf verdrehen zu lassen. Hitler war beim Hitler-Kult nicht nur dessen Gegenstand, sondern auch der früheste, ausdauerndste und inbrünstigste Adorant. Und damit genug von der Person und der unergiebigen persönlichen Biografie Hitlers und hinüber zu seiner politischen, die allerdings einer Betrachtung wert ist und der es auch im Gegensatz zu der persönlichen an Entwicklung und Steigerung nicht mangelt. Sie beginnt lange vor seinem ersten öffentlichen Auftreten und vollzieht sich in 7 Stufen oder Sprüngen. Erstens, die frühe Konzentration auf Politik als Lebensersatz. Zweitens, die erste noch private politische Aktion, die Emigration von Österreich nach Deutschland. Drittens der Entschluss, Politiker zu werden. Viertens die Entdeckung seiner hypnotischen Fähigkeiten als Massenredner. Fünftens der Entschluss, der Führer zu werden. Sechstens der Entschluss zur Unterordnung seines politischen Zeitplans unter seine persönliche Lebenserwartung. Er ist zugleich der Entschluss zum Krieg. Siebtens der Entschluss zum Selbstmord. Die beiden letzten Entschlüsse unterscheiden sich von den vorangehenden dadurch, dass es einsame Entschlüsse sind. Bei allen anderen sind die subjektive und die objektive Seite unzertrennlich. Sie sind Entschlüsse Hitlers, aber in und durch Hitler wirkt jedes Mal zugleich der Zeitgeist oder die Zeitstimmung wie ein Wind, der in ein Segel fährt. Schon das erwachende leidenschaftliche politische Interesse des 18- oder 19-Jährigen, der mit seinem künstlerischen Ehrgeiz gescheitert war, den Ehrgeiz als solchen aber in sein neues Interessengebiet mitbrachte, entsprach oder entsprang einer Zeitstimmung. Das Europa der ersten Vorkriegszeit war viel politischer als das heutige. Es war ein Europa der imperialistischen Großmächte, alle in dauernder Konkurrenz, dauernden Positionskampf, dauernder Kriegsbereitschaft. Das war spannend für jeden. Es war auch ein Europa der Klassenkämpfe und der versprochenen oder gefürchteten roten Revolution. Auch das war spannend. So oder so wurde damals an jedem bürgerlichen Stammtisch, in jeder proletarischen Kneipe ständig politisiert. Das private Leben, nicht nur der Arbeiter, auch der Bürger, war damals viel enger und ärmer als heute. Aber dafür war jeder in den Abendstunden mit seinem Land ein Löwe oder ein Adler, mit seiner Klasse der Bannerträger einer großen Zukunft. Hitler, der sonst nichts zu tun hatte, war es den ganzen Tag. Politik war damals Lebensersatz bis zu einem gewissen Grad für fast alle, für den jungen Hitler aber ganz und gar. Nationalismus und Sozialismus waren mächtige, massenbewegende Losungen. Was für eine Sprengkraft mussten sie erst entfalten, wenn es gelang, sie zu verbinden? Dass schon dem jungen Hitler dieser Einfall kam, ist möglich, nicht sicher. Er hat später geschrieben, er habe schon als 20-Jähriger im Wien der Jahre um 1910 das granitene Fundament seiner politischen Weltanschauung gelegt, aber ob diese Weltanschauung wirklich den Namen Nationalsozialismus mit Recht trägt, darüber lässt sich streiten. Das wirkliche hitlersche Urgestein, sein erstes und unterstes, das sich schon in seiner Wiener Zeit formierte, ist jedenfalls nicht eine Fusion von Nationalismus und Sozialismus, sondern eine Fusion von Nationalismus und Antisemitismus. Und zwar scheint dabei der Antisemitismus das allererste gewesen zu sein. Ihn trug Hitler von Anfang an wie einen angeborenen Buckel mit sich herum. Aber auch der Nationalismus, ein ganz bestimmter, völkisch-großdeutsch geprägter Nationalismus, stammt ohne Zweifel schon aus seiner Wiener Zeit. Der Sozialismus dagegen ist höchstwahrscheinlich spätere Zutat. Der hitlersche Antisemitismus ist osteuropäisches Gewächs. In Westeuropa und auch in Deutschland war Antisemitismus um die Jahrhundertwende im Abflauen, Assimilation und Integration der Juden erwünscht und in vollem Gange. Aber in Ost- und Südosteuropa, wo die zahlreichen Juden freiwillig oder unfreiwillig als abgesondertes Volk im Volke existierten, war und ist der Antisemitismus endemisch und mörderisch, nicht auf Assimilation und Integration gerichtet, sondern auf Wegschaffen und Ausrotten. Und nach Wien, in dessen drittem Bezirk nach Metternichs bekanntem Wort der Balkan beginnt, reichte dieser mörderische, den Juden keinen Ausweg gönnende osteuropäische Antisemitismus tief hinein, dort schnappte ihn der junge Hitler auf. Wie, wissen wir nicht. Keine unangenehme persönliche Erfahrung ist berichtet, er selbst hat nichts dergleichen behauptet. Nach der Darstellung in Mein Kampf genügte die Wahrnehmung, dass Juden andere Menschen waren, für die Schlussfolgerung, weil sie anders sind, müssen sie weg. Wie Hitler diese Schlussfolgerung später rationalisiert hat, dies darzustellen, muss einem späteren Kapitel vorbehalten bleiben. und wie er sie praktiziert hat, einem noch späteren. Fürs Erste blieb der mörderische Antisemitismus osteuropäischer Abart, der sich tief und fest in den jungen Mann einfraß, ohne praktische Folgen selbst in seinem eigenen obskuren Leben. Anders sein großdeutscher Nationalismus, das andere Produkt seiner Wiener Jahre. Er erzeugte 1913 den ersten politischen Entschluss seines Lebens, den Entschluss zur Emigration nach Deutschland. Der junge Hitler war ein Österreicher, der sich nicht als Österreicher fühlte, sondern als Deutscher, und zwar als ein zu kurz gekommener, von Reichsgründung und Reich zu Unrecht ausgeschlossener, im Stich gelassener Deutscher. Damit teilte er die Gefühle vieler Deutsch-Österreicher seiner Zeit. Mit dem ganzen Deutschland hinter sich hatten die österreichischen Deutschen ihr Vielvölkerreich beherrschen und prägen können. Seit 1866 waren sie aus Deutschland ausgesperrt, in ihrem eigenen Reich eine Minderheit, gegen den erwachenden Nationalismus der vielen Muss-Österreicher auf Dauer wehrlos, zu einer nun schon mit dem Umgang geteilten Vorherrschaft verurteilt, für die ihre Kraft und Zahl nicht mehr ausreichte. Man konnte aus einer so prekären Lage die verschiedensten Folgerungen ziehen. Der junge Hitler, im Folgerungen ziehen immer schon stark, zog früh die radikalste. Österreich musste zerfallen, aber bei diesem Zerfallen musste ein großdeutsches Reich herauskommen, das alle deutschen Österreicher wieder umfasste und dann die Kleinstaaten, die seine Miterben wurden, durch sein Schwergewicht wieder beherrschte. Im Geiste fühlte er sich schon nicht mehr der KUK-Untertan, sondern als Bürger dieses kommenden Großdeutschen Reiches, und daraus zog er auch für sich Folgerungen, wiederum die radikalsten. Im Frühjahr 1913 wanderte er aus. Wir wissen heute, dass Hitler von Wien nach München emigrierte, um sich dem österreichischen Militärdienst zu entziehen. Dass dies nicht aus Drückebergerei und Feigheit geschah, bewies er, als er sich 1914 bei Kriegsausbruch sofort freiwillig meldete. Nur eben bei der deutschen Armee, nicht bei der österreichischen. Der Krieg lag schon 1913 in der Luft und Hitler wollte nicht für eine Sache kämpfen, von der er sich innerlich losgesagt hatte, und nicht für einen Staat, den er für verloren hielt. Er war damals noch weit davon entfernt, ein Politiker werden zu wollen. Wie hätte er es als berufsloser Ausländer im Deutschen Kaiserreich auch werden können, aber er handelte bereits politisch. Im Krieg war Hitler politisch glücklich. Nur sein Antisemitismus blieb unbefriedigt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte man den Krieg benutzt, um im Reich den Internationalismus, den er mit SZ schrieb und mit dem er die Juden meinte, auszurotten. Aber sonst ging ja 4 Jahre lang alles vorzüglich, Siege über Siege. Niederlagen hatten nur die Österreicher. Mit Österreich wird die Sache kommen, wie ich immer sagte, schrieb er bescheidwisserisch an Münchner Bekannte aus dem Felde. Wir kommen nun zu Hitlers Entschluss, Politiker zu werden, einem der vielen, die er als den schwersten meines Lebens bezeichnet hat. Objektiv möglich gemacht wurde er durch die Revolution von 1918. Im Kaiserreich wäre für einen Ausländer in Hitlers sozialer Position nicht einmal der Ansatz zu einer politischen Tätigkeit gegeben gewesen, es sei denn vielleicht in der SPD, in die Hitler aber nicht passte und die ja im Übrigen, was Einfluss auf die tatsächliche Staatspolitik betraf, eine Sackgasse war. Erst die Revolution machte für Parteien den Weg zur Staatsmacht frei und erschütterte zugleich das hergebrachte Parteiensystem so sehr, dass auch neue Parteien eine Chance bekamen. Neugründungen gab es 1918 und 1919 massenweise. Auch Hitlers österreichische Staatsangehörigkeit war jetzt kein Hindernis mehr für aktive Beteiligung an der deutschen Politik. Der Anschluss Deutsch-Österreichs, wie man es damals nannte, zwar durch die Siegermächte verboten, wurde beiderseits der Grenze seit 1918 leidenschaftlich gewünscht und innerlich vorweggenommen, sodass ein Österreicher in Deutschland praktisch kaum mehr als Ausländer galt. Und soziale Schranken gab es nach einer Revolution, die Fürstenherrschaft und Adelsprivileg beseitigt hatte, für einen deutschen Politiker überhaupt nicht mehr. Wir betonen das so, weil es immer übersehen wird. Hitler führte sich bekanntlich als geschworener Feind der Revolution von 1918, des Novemberverbrechens, in die Politik ein. Und deswegen sträubt sich etwas dagegen, ihn als ihr Produkt zu erkennen. Aber objektiv war es das, ebenso wie Napoleon ein Produkt der Französischen Revolution war, die er ja auch in gewissem Sinne überwand. Beide wären ohne die vorangegangene Revolution undenkbar. Beide haben auch nichts wiederhergestellt, was die Revolution abgeschafft hatte. Sie waren ihre Feinde, aber sie nahmen ihr Erbe an. Und subjektiv gab der November 1918, wie man Hitler in diesem Fall glauben darf, den Anstoß zu seinem Entschluss, Politiker zu werden, wenn er ihn auch erst im Herbst 1919 wirklich fasste. Aber November 1918 war sein Erweckungserlebnis. Nie wieder darf und wird es in Deutschland einen November 1918 geben, war, nach vielen politischen Grübeleien und Spekulationen, sein erster politischer Vorsatz, das erste konkrete Ziel, das sich der junge Privatpolitiker setzte und übrigens das einzige, das er wirklich erreicht hat. Einen November 1918 hat es im Zweiten Weltkrieg wirklich nicht wiedergegeben. Weder einen rechtzeitigen Abbruch des Krieges noch eine Revolution. Beides hat Hitler verhindert. Machen wir uns klar, was in diesem nie wieder einen November 1918 alles enthalten war. Es ist eine Menge. Erstens, der Vorsatz, eine künftige Revolution in einer Lage wie des November 1918 unmöglich zu machen. Zweitens aber, sonst hinge das erste Jahr in der Luft, der Vorsatz, eine solche Lage wiederherzustellen. Und das bedeutete, drittens, bereits den verlorenen oder verloren gegebenen Krieg wieder aufzunehmen. Viertens musste der Krieg aus einer inneren Verfassung heraus wieder aufgenommen werden, in der es keine potenziell revolutionären Kräfte gab. Von da aus war es nicht weit zum fünften: Abschaffung aller linken Parteien. Und warum dann nicht auch in einem Aufwasch gleich aller Parteien? Da man aber das, was hinter den linken Parteien stand, die Arbeiterschaft nicht abschaffen konnte, musste man sie politisch für den Nationalismus gewinnen. Und das bedeutete sechstens, man musste ihr Sozialismus bieten, jedenfalls eine Art von Sozialismus, eben einen Nationalsozialismus. Ihren bisherigen Glauben aber, den Marxismus, musste man siebtens ausrotten. Das bedeutete achtens die physische Vernichtung der marxistischen Politiker und Intellektuellen, unter denen Gottlob eine ganze Menge Juden waren, so dass man neuntens, Hitlers ältester Wunsch, auch gleich alle Juden ausrotten durfte. Man sieht, Hitlers innenpolitisches Programm ist in dem Augenblick, da er in die Politik eintritt, fast komplett beisammen. Er hatte zwischen dem November 1918 und dem Oktober 1919, als er Politiker wurde, ja auch Zeit genug gehabt, sich alles klarzumachen und zurechtzulegen. Und das muss man ihm zugestehen, dass ihm das Talent, sich etwas klarzumachen und daraus Konsequenzen zu ziehen, nicht abging. Es hatte ihm schon in seiner Wiener Jugend nicht gemangelt, ebenso wenig wie der Mut, die theoretisch und zwar radikal gezogenen Konsequenzen dann auch ebenso radikal in die Praxis umzusetzen. Bemerkenswert allerdings auch, dass das ganze Gedankengebäude auf einem Irrtum beruhte. Dem Irrtum, dass die Revolution die Ursache der Niederlage gewesen sei. In Wirklichkeit war sie ihre Folge. Aber das war ein Irrtum, den Hitler mit sehr vielen Deutschen teilte. Das war's mal für heute mit einem ersten Einblick in Hitlers Leben. Scharf analysiert, klar formuliert. Das war jetzt der erste Teil seines Lebens. Morgen ist Sonntag, da lese ich von Hitler nichts vor. Da hat ein anderer das Sagen. Und dann am Montag der zweite Teil, der ist auch sehr spannend und ich finde auch, dass Sebastian Haffner hier glasklar, analytisch und wahrhaftig in die Geschichte Einblicke gewährt, die bisher noch nicht so geäußert wurden. Ja, dann hoffe ich, dass ihr einen guten Sonntag habt morgen und dann wieder einschaltet am Montag, wenn es weitergeht mit Anmerkungen zu Hitler und einem besseren Verständnis auch der deutschen Geschichte, möglicherweise auch dass man wachsam wird für vergleichbare Erscheinungen in der heutigen Zeit. Bis dahin und bleibt behütet.